Wann dir wilt es Konferenz interaktiv surveieren, eng PDF-Datei gouf eis Häflichkeitshalber vom Konferenzsee zur Verfügung gestellt. Da klickt ob den Lien ënner dem Text von der Emission um Internetseite vom Radio 100,7. E weitere Lien zum offiziellen Internetportal vom Grand Duché feiert zu engem Artikel Das Land der Roten Erde auf dem Weg zur UNESCO. Nur enger Introduktion von der Präsidentin von der Lützebäuer UNESCO-Kommission, der Simon Beck, hier mir den Vortrag Das UNESCO-Programm der Biosphärenreservate und das Luxemburger Projekt vom Dr. Thomas Schaff.
Es ist für die UNESCO-Kommission eine besondere Freude, Ihnen heute Abend einen Experten vorzustellen, der unsere Arbeit seit längerer Zeit mit Können und Effizienz begleitet. Dr. Schaff, der in Freiburg und in den USA studiert hat, ist promovierter Geograf und leitet seit 2013 Terrasana, ein Unternehmen, das Regierungen oder NGOs bei der Kandidatur, dem Management oder der Evaluierung von Biosphärenreservaten berät. Nach einigen Jahren als wissenschaftlicher Angestellter am Geographischen Institut der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg trat Thomas Schaff 1987 in den Dienst der UNESCO, wo er sich besonders den Trockengebieten und Ökosystemen gewidmet hat. Von 2012 bis 2013 war er Sekretär des MAP, des Man- und Biosphere-Programms, über das wir heute Abend sprechen werden, und geschäftsführender Direktor der UNESCO-Abteilung für Ökologie und Erdwissenschaften. Seine Veröffentlichungen wurden mit Preisen ausgezeichnet und es gelang ihm auch, interessante Stipendien zu gewinnen, durch die er seine Forschungen vervollständigen konnte. Nach langen Jahren der beruflichen Tätigkeit für die UNESCO in Paris und mehreren Auslandsaufenthalten nahm die Sehnsucht nach dem Schwarzwald und seiner Heimatstadt Freiburg überhand. So verließ er Paris und gründete vor 5 Jahren sein Unternehmen Terrasana. Seit 1,5 Jahren berät Dr. Schaff die Luxemburger UNESCO-Kommission bei dem Projekt, im Süden des Landes ein Biosphärenreservat aufzubauen. Wir sind ihm sehr dankbar, dass wir auf seine wertvolle Erfahrung und sein Wissen zurückgreifen dürfen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal den Verantwortlichen des Cercle des Cité aus ganzem Herzen danken für die wertvolle und wunderbare Zusammenarbeit. Der Dank der UNESCO-Kommission geht auch an das soziokulturelle Radio, das unsere Konferenzen auszeichnet und sendet. Es ist mir jetzt eine große Freude, Dr. Thomas Schaff an das Rednerpult zu bitten, um Ihnen ein interessantes und vernetztes Projekt vorzustellen, die Biosphärenreservate der UNESCO.
Liebe Anwesende, ich freue mich, Ihnen heute das UNESCO-Programm der Biosphärenreservate und das Luxemburger Projekt vorstellen zu dürfen. Die UNESCO-Biosphärenreservate sind geboren aus dem Programm Der Mensch und die Biosphäre, Man and the Biosphere. Da oben sehen Sie das Logo dieses Programmes. Das ist ein Programm der UNESCO, wo der Mensch im Zentrum steht. Deswegen der Mensch zuerst, dann die Biosphäre. Ich greife jetzt schon mal ganz kurz vor. Das Man and the Biosphere Program ist ein Programm, was die Wechselwirkungsbeziehungen zwischen dem Menschen und seiner Natur untersucht. Zu meinem Vortrag heute Abend habe ich mir die folgende Gliederung vorgestellt. Ich werde zunächst über das UNESCO Mensch- und Biosphärenprogramm, Man and the Biosphere, berichten. Was sind eigentlich die Hauptmerkmale dieses Programmes? Wie kam es zu der Entstehung des Programmes? Und was sind eigentlich die konzeptionellen Innovationen oder das Novum des Programmes? Dann im zweiten Teil werde ich vor allem auf die UNESCO-MAP Biosphärenreservate eingehen. Ich werde Ihnen kurz die Konzeption vorstellen und damit das nicht so furchtbar trocken wird, werde ich Ihnen auch einige Beispiele aus der ganzen Welt vorstellen. Und gegen Ende meines Vortrages werde ich auch noch kurz die Südregion Luxemburgs darstellen, das wirklich ein Potenzial hat, auch ein Biosphärenreservat zu werden. Soweit also erstmal zur Gliederung meines Vortrages und jetzt zum Mensch- und Biosphärenprogramm. Das Ziel dieses Programmes ist, und das ist wirklich so in der Charta dieses Programmes geschrieben, die Bereitstellung der wissenschaftlichen Grundlagen für eine verbesserte Beziehung der Menschen zu ihrer Umwelt. Die Grundlage dafür bilden auch das Weltnetzwerk der Biosphärenreservate, die bewusst Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung sein wollen. Und dass das nicht ganz abstrakt im Raume steht, zeige ich Ihnen mal die Weltkarte der Biosphärenreservate. Es gibt zurzeit 669 von der UNESCO anerkannte Biosphärenreservate in 120 Ländern dieser Erde. Sie sehen sehr viele hier in Mittelamerika, in Nordamerika natürlich auch, aber auch entlang der Anden, im innertropischen Bereich Afrikas, viele Biosphärenreservate auch in Asien und in Australien und besonders viele in Europa. Hier ist eine kleine Karte und auf die passen fast die ganzen Biosphärenreservate, die es in Europa gibt, gar nicht mehr drauf. Deutschland zum Beispiel hat 16 Biosphärenreservate, Frankreich 14 von der UNESCO anerkannte Biosphärenreservate, die Schweiz 2, aber Luxemburg hat noch keines. Und das ist vielleicht eine Chance auch für Luxemburg, konkret teilhaftig zu werden an diesem Programm und Weltnetzwerk der Biosphärenreservate. Doch nun einen kleinen Schritt zurück zu dem MAP-Programm. Der Ansatz des MAP-Programmes ist inter- und transdisziplinär. Interdisziplinär, dass alle wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Disziplinen zu Rate gezogen werden, die mit der Natur etwas zu tun haben. Dazu gehören natürlich die Biologie, die Geologie, Klimatologie, Geographie, Geologie etc. Aber dadurch, dass der Mensch zentral in diesem Programm auftaucht, werden natürlich auch die Wirtschaftswissenschaften und die Sozialwissenschaften mit in das Programm eingebunden. Und darüber hinaus ist das Programm sogar transdisziplinär. Nicht nur Wissenschaftler nehmen teil an diesem Programm, sondern auch ganz konkret Praktiker, die mit der Natur, mit dem Naturschutz, mit der wirtschaftlichen Entwicklung eines Raumes befasst sind. Das Ganze soll dazu dienen, die menschliche Lebensqualität zu verbessern, aber auch gleichzeitig den Schutz der natürlichen und der bewirtschafteten Ökosysteme. Außerdem sollen durch das Programm innovative Ansätze erarbeitet werden für eine wirtschaftliche Entwicklung ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Das heißt sozialverträglich, ökologisch und angemessen im Rahmen der Nachhaltigkeit für die Umwelt. Die Struktur des Programms ist intergovernmental, auf Deutsch zwischenstaatlich. Das Programm ist ja Teil der UNESCO. UNESCO ist eine UN-Organisation. Das heißt, an diesem Programm nehmen Regierungsvertreter teil, um die internationale Zusammenarbeit auch auf der Regierungsebene zu fördern. In den meisten Ländern sind dies die Umweltministerien, aber auch die Land- und Forstwirtschaftsministerien oder auch die Akademien der Wissenschaften, wie zum Beispiel in China oder in Österreich. Aber auf jeden Fall, das Programm wird von auf der Regierungsebene durch die Zusammenarbeit der Regierung ganz stark geprägt. Fachliche Gestaltung des Programmes geschieht jedoch durch die Einbeziehung der Expertise von Wissenschaftlern und auch von Praktikern, wie ich vorhin kurz schon erwähnt habe. In vielen Ländern, genauer gesagt in 158 Staaten dieser Welt, gibt es auch sogenannte MAP-Nationalkomitees, die auf der nationalen Ebene gegründet worden sind. Hier finden sich Vertreter aus den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, aber auch von Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel in Deutschland auch der WWF, der Worldwide Fund for Nature, ist auch Mitglied des deutschen MAP-Nationalkomitees.
Ob dieser Platz mit der Konferenz hier kleine Schritte an Vergangenheit, er wird froh ob, wie kommt eigentlich zu diesem Programm?
Das Programm war wirklich sehr innovativ, als es so Anfang der 70er Jahre entstanden ist. Und dazu muss ich sagen, gab es ein Vorläuferprogramm, das internationale biologische Programm von ICSU. ICSU ist der International Council of Scientific Unions, eine Nichtregierungsorganisation, die als erstes großes Forschungsprogramm in den Jahren von 1964 bis 1974 ein ökologisches Forschungsprogramm durchgeführt hat, wo vor allem die Biologie wie auch die Ökologie im Vordergrund gestanden haben. Dieses Programm hatte Einfluss auf das Mensch- und Biosphärenprogramm der UNESCO. Deswegen erwähne ich das einfach vom Gesamtrahmen her eben auch mit einzubeziehen. Ganz wichtig war jedoch das Jahr 1968 in vielerlei Hinsicht, aber natürlich auch für die Gestaltung des Mensch- und Biosphärenprogrammes der UNESCO. Da wurde bei der UNESCO die Biosphere Conference durchgeführt. Ziel der Konferenz war die wissenschaftliche Basis für die rationale Nutzung und den Schutz der Ressourcen der Biosphäre bereitzustellen. Ich werde da später noch mal kurz eingehen, denn das ist eigentlich ja ein Spagat. Entweder nutze ich die Ressourcen oder ich schütze sie. Wie bringe ich beides eigentlich unter einen Hut? Die Konferenz war so erfolgreich, dass schon 1970 die UNESCO-Generalkonferenz beschlossen hat, dieses Programm zu lancieren. Und schon im Folgejahr 1971 wurde die Arbeit aufgenommen durch die erste Sitzung des Internationalen Koordinationsrates des Mensch- und Biosphärenprogrammes. Wie gesagt, diese Zeit, Mitte 70er Jahre bis Mitte, Anfang 80er Jahre, war eigentlich sehr interessant, also auch wissenschaftshistorisch betrachtet, weil viele umweltrelevante Ereignisse und Übereinkommen beschlossen worden sind. 1972 gab es die Konferenz, die UN-Konferenz on the Human Environment in Stockholm in Schweden, was oft als der Beginn der globalen Umweltpolitik angesehen wird. Und Sie sehen ja im Titel UN Conference on the Human Environment, da steckt schon das Element der Mensch mit drin. Im gleichen Jahr, auch 1972, wurde dann von der UN, von den Vereinten Nationen, das United Nations Environment Program gegründet, praktisch eine Schwesterorganisation der UNESCO, die ihren Sitz in Nairobi in Kenia hat. Und weitere internationale Übereinkommen war die Ramsar-Konvention. Die kennen es vielleicht nicht alle. Die Ramsar-Konvention ist eine Konvention zum Schutz der international bedeutenden Feuchtgebiete dieser Erde. Ramsar, der Name deswegen, weil in der Stadt Ramsar im Iran diese Konvention verabschiedet wurde. Und auch im gleichen Jahr wurde dann die UNESCO-Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt oder der Menschheit auch lanciert. Sie wissen ja alle, dass die Altstadt von Luxemburg zum Kulturerbe der Menschheit gehört, dank dieser internationalen Konvention der UNESCO. Was war also geschehen, rein als zeitgeschichtlicher Kontext? Meines Erachtens traten da mehrere Problemfelder ins öffentliche Bewusstsein. Zum einen, ja, es gibt einen technologischen Fortschritt, aber dieser geht auf Kosten der Umwelt. Außerdem, das Bevölkerungswachstum der Menschheit wächst exponentiell an. Es gibt eine Umweltzerstörung und eine Umweltverschmutzung. Der Konsum von Ökosystemgütern wächst ungehindert an und vor allem auch der nicht erneuerbaren Ressourcen, mit anderen Worten fossile Energieträger wie Erdöl, Erdgas, Steinkohle, Braunkohle. Und die ländlichen Räume werden immer weiter zersiedelt. Es gibt eine unkontrollierbare Urbanisierung. Also alle diese Problemfelder geraten ins öffentliche Bewusstsein. Und dafür war sicherlich auch das berühmte Buch von Rachel Carson, Silent Spring, verantwortlich. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Der stumme Frühling, das 1962 veröffentlicht wurde. Oder die Publikation des Club of Rome mit dem Titel Grenzen des Wachstums 1972. In gewisser Weise setzt also ein Umdenken statt. Ich habe mal Paradigmenwechsel hier mit Fragezeichen versehen, aber auf jeden Fall, es gab einen Umschwung in der öffentlichen Perzeption. Wir müssen uns auf die Umwelt konzentrieren. Und vor allem, Umweltprobleme können auf nationaler Ebene nicht allein gelöst werden. Es klingt fast schon ein bisschen platt. Die Natur kennt keine politischen Grenzen. Wir müssen im größeren Kontext denken. Und genau das macht das Mensch- und Biosphärenprogramm der UNESCO. Außerdem, ab den 60er Jahren, wie Sie wissen, gab es eine sehr starke Entkolonisierungswelle, besonders in Afrika. Und es wurde konstatiert, dass die Entwicklungsländer mit den Umweltproblemen alleine eigentlich überfordert sind. Dadurch stärkeres Auseinanderklaffen des Nord-Süd-Gefälles, das gibt es heute natürlich auch noch, aber immerhin dank des Mensch- und Biosphärenprogrammes der UNESCO konnten die Entwicklungsländer vereinigt werden in der Forschungskooperation mit den Industrieländern. Und weiterhin rein sektorale oder disziplinär orientierte Ansätze können unsere Umweltprobleme nicht lösen. Ich sage immer, von der Natur haben wir eigentlich keine Probleme. Wenn es zur Zerstörung der Natur kommt, müssen wir beim Menschen ansetzen. Deswegen Mensch und Biosphäre, wie sehen die Wechselwirkungsbeziehungen zwischen dem Menschen und seiner Natur aus? Als das Programm dann gegründet wurde, wurde es zunächst in 6 verschiedene Hauptthemen gegliedert. Ich werde die jetzt nicht alle vorlesen, sie lesen ja viel schneller, als ich sprechen kann. Aber was Sie vielleicht erkennen können, ist immer die Fragestellung, was sind die ökologischen Auswirkungen zunehmender menschlichen Aktivitäten auf bestimmte Ökosysteme, zum Beispiel derjenigen der Tropen oder der Subtropen oder der ariden und semiariden Zonen, also der Trockengebiete dieser Erde oder auch die Gebirgs- und Tundra-Ökosysteme. Es geht also wirklich um das Verhältnis zwischen Mensch und seiner Natur. Und anhand dieser 6 Hauptthemen wurden sehr viele Großforschungsprojekte durchgeführt auf der ganzen Welt. Ich greife jetzt nur ein Beispiel heraus. In den europäischen Alpen gab es Großforschungsprojekte in den deutschen, französischen, schweizerischen und österreichischen Alpen, die alle etwa so 10 Jahre lang durchgeführt worden sind. Das Novum des MAP-Programmes war also, wirklich zu untersuchen auf der wissenschaftlichen Ebene, was sind die Auswirkungen des menschlichen Handels auf die Umwelt mit dem Fokus auf den Menschen. Es gab auch einen erkenntnistheoretischen Ansatz bzw. Gewinn in der Umweltforschung. Sektorale Ansätze, habe ich vorhin schon anklingen lassen, können die Umweltprobleme nicht lösen. Wir brauchen einen interdisziplinären Ansatz, wenn nicht sogar den transdisziplinären Ansatz durch ein gesamtheitliches Vorgehen, um die ganze Komplexität von Natur und Mensch besser verstehen zu können. Internationale Forschungskooperation steht im Vordergrund des Mensch- und Biosphärenprogrammes. Durch das Mensch- und Biosphärenprogramm wurden auch wissenschaftliche Vorgehensweisen bzw. Ergebnisse der Forschung bei internationalen MAP-Konferenzen ausgetauscht. Das war wichtig noch in der Zeit, vor allem vor dem Hintergrund des Ost-West-Konfliktes, aber natürlich auch zur Stärkung der Nord-Süd-Kooperation. Und dann ist das Programm eben auch ein zwischenstaatliches Programm, also ein Intergovernmental Program, das die Forschungsergebnisse nicht irgendwo im Regal einer Universität verstauben, sondern dass die Forschungsergebnisse direkt von den Regierungen umgesetzt werden können zum Schutz der Natur und für das Wohl des Menschen. Ja, und jetzt nochmal zurück zu diesem Spagat. Mensch- und Biosphärenprogramm versucht, die wissenschaftliche Basis für die rationale Nutzung, aber auch den Schutz der Ressourcen der Natur bereitzustellen. Wie gesagt, wie kann ich dieses Dilemma lösen? Ich schütze die Natur oder ich nutze sie? Es ist ganz interessant, wenn man das mal vergleicht mit der Welterbekonvention der UNESCO. Die Welterbekonvention dient ja dem Schutz der Natur- und Kulturstätten, die einen besonderen universellen Wert haben. Der Akzent jedoch bei der Welterbekonvention liegt ganz eindeutig bei dem Schutz. Die Ramsar-Konvention hingegen, also die Konvention für die internationalen Feuchtgebiete, geht vor allem um die wise use of wetlands, also die weise Nutzung der Feuchtgebiete. Und da steht der Fokus vor allem auf der Nutzung, nicht unbedingt auf dem Schutz. Das SMAR-Programm hingegen versucht eben beides zu machen. Schutz und Nutzung der natürlichen Ressourcen soll in Einklang gebracht werden. Und jetzt komme ich eben zu dem Thema der Biosphärenreservate. Und jetzt wird es hoffentlich bald ein bisschen bunter in meinem Vortrag. Biosphärenreservate sind Instrumente für den Naturschutz, aber auch für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und Gebiete für die Umweltforschung und die Umweltbildung, einschließlich natürlich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Hier nochmal kurz die Weltkarte der Biosphärenreservate. Es muss ja einen Grund geben, warum so viele Staaten Interesse zeigen, ihre Gebiete von der UNESCO international anerkennen zu lassen. Jedes Jahr kommen bei der UNESCO etwa 15 bis 20 Neuanträge hinzu. Und das spricht eigentlich schon für den Erfolg der Biosphärenreservate. Aber was sind eigentlich Biosphärenreservate? Am besten kann man das erklären, indem man die drei Funktionen der Biosphärenreservate darstellt. Erste Funktion, Schutz der Natur. Es müssen Gebiete sein, die rechtlich geschützt sind zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Rechtlich geschützt bedeutet, es können Nationalparks sein, es können Naturschutzgebiete sein oder Forstschutzgebiete. Auf jeden Fall Gebiete, die einen rechtlichen Schutz haben für den Schutz, für den langfristigen Schutz der Natur. Zweite Funktion, ganz wichtig, nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen. Wie können wir die wirtschaftliche Entwicklung eines Raumes fördern? Und drittens, sie sind Gebiete der Ökosystemforschung und der Forschung zur Beziehung zwischen Menschen und der Natur, wie ich bereits erwähnt habe. Also Schutz und Nutzung der Natur wird in Einklang gebracht. Ich kann das nicht oft genug wiederholen, weil das wirklich ein ganz innovativer Ansatz des SMAR-Programmes ist. Wie macht jetzt die UNESCO das mit den Biosphärenreservaten? Wie können Schutz und Nutzung der Natur in Einklang gebracht werden? Dafür hat die UNESCO ein Zonierungssystem ausgearbeitet, was ich hier kurz auf dieser Karte darstellen möchte. Das soll also ein idealtypisches Biosphärenreservat sein, die blaue Linie, die äußere Begrenzung. Und zum einen gibt es hier die Core Areas, wie sie im Englischen genannt werden, die Kernzonen eines Biosphärenreservates. Das sind eben die Schutzgebiete, die Naturschutzgebiete für den langfristigen Erhalt der Natur. Diese Kernzonen werden von Buffer Zones, also Pufferzonen, ummantelt. Pufferzonen werden übrigens in Deutschland auch gerne mit Pflegezonen übersetzt. Warum? Weil Pflegezonen dazu dienen sollen, degradierte Ökosysteme zu rehabilitieren oder zu restaurieren, beispielsweise durch Aufforstung. Und das würde bedeuten, dass dann insgesamt die Kernzone größere Habitate, zum Beispiel für das Wild oder alle lebendig lebenden Organismen der Kernzone bereitstellt. Die wichtigste Zone jedoch ist diese Zone, die Transition Area, die Übergangszone. Und hier auch in Deutschland wird vor allem mit dem Begriff der Entwicklungszone gearbeitet. Entwicklungszone ist die Zone, in der Menschen leben, in der Menschen arbeiten, in der Menschen wirtschaften. Wir müssen ja nicht nur an den Schutz der Natur denken, wir müssen auch daran denken, wie der Mensch seine Lebensqualität verbessern kann. Und das wird genau im Sinne der Nachhaltigkeit in den Transition Areas, in den Entwicklungszonen eines jeden Biosphärenreservates praktiziert. Ja, hier einmal ein konkretes Beispiel, der Schwarzwald in Südwestdeutschland, der letztes Jahr von der UNESCO international als Biosphärenreservat ausgewiesen wurde. Hier links sehen Sie die Karte des Schwarzwaldes hier im Norden, zum Beispiel die Stadt Freiburg. Das geht dann bis hier in den Süden an die schweizerische Grenze. Hier wäre die französische Grenze. Und diese roten Zonen sind die Kernzonen, die grünen Zonen, dann die Pflege- oder Pufferzonen und alles, was heller hier eingefärbt ist auf dieser Karte, sind eben die Zonen, in der der Mensch lebt. Wenn Sie als Wanderer durch den Schwarzwald gehen, dann sehen Sie zunächst eine wunderschöne Mittelgebirgslandschaft. Ich bin aus Freiburg, ich bin ein kleiner Lokalpatriot, ich liebe den Schwarzwald. Ich kann Ihnen nur empfehlen, besuchen Sie den Schwarzwald. Es ist wirklich eine wunderbare Touristenregion. Und wenn man da hinschaut auf dieses Bild zum Beispiel, dann sieht man zunächst mal geschlossene Flächen, zum Beispiel Wälder, oder offene Flächen, hier diese Weiden und zum Teil auch Wiesen. Und genau dieses Mosaik von offenen und geschlossenen Flächen ist wiederum wichtig für die biologische Vielfalt. Wenn man genauer hinschaut, sieht man natürlich noch sehr viel mehr, zum Beispiel Glazialrelikte aus den letzten Eiszeiten. Man sieht Relikte einer Bergbautradition. Der Schwarzwald wurde sehr stark bergbaulich genutzt in der Vergangenheit. Man sieht auch Beispiele erneuerbarer Energien. Es gibt eine Gemeinde im Schwarzwald, die Gemeinde Schönau, wo auch der Sitz der Biosphärenreservatsverwaltung ist. Und das war die erste Gemeinde in Deutschland, die sich gegen Atomkraft aktiv eingesetzt hat. Die sagten, wir wollen keine Atomkraft, wir möchten dezentrale Energiewirtschaft betreiben und haben als erste Gemeinde Deutschlands wirklich auf erneuerbare Energieträger gesetzt. Und viele Jahre später bekam sie den Deutschen Umweltbundespreis dafür. Und dann gibt es natürlich die Siedlungen im Schwarzwald, vor allem in den Tallagen, wo der Mensch lebt, wo der Mensch arbeitet und wo der Mensch wirtschaftet. Alle diese Faktoren, die ich jetzt genannt habe, werden jetzt in einem Biosphärenreservat durch einen gesamtheitlichen Ansatz praktisch quasi gemanagt. Das heißt, es gibt einen Managementplan, wie die verschiedenen Faktoren miteinander korrelieren, wie sie in Wert gesetzt werden und so weiter. Also nochmal zurück zum Konzept. Die Biosphärenreservate wollen Modellregion für eine nachhaltige Entwicklung sein, für den Schutz der Natur, für eine Entwicklung, für eine nachhaltige Zukunft, aber auch Forschung und Monitoring innerhalb eines Weltnetzwerkes. Ja, Biosphärenreservate rein zum Status her. Biosphärenreservate sind Regionen, die von Staaten als Großschutzgebiete ausgewiesen werden und danach von der UNESCO international anerkannt werden können. Es ist also nicht so, dass die UNESCO sagt, okay, dieses Gebiet wird Biosphärenreservat und der Staat hat nicht mitzureden. Natürlich muss auf der Grundlage der Staaten so ein Gebiet eigentlich auch entstehen. Nur auf Antrag eines Staates kann eine Region zum Biosphärenreservat international ausgewiesen werden können. Wichtig ist auch, dass die Bevölkerung partizipativ bei Entscheidungsprozessen eines Biosphärenreservates mit eingebunden wird. Es soll also nicht über die Köpfe der Menschheit entschieden werden, die in diesem Gebiet leben, sondern die Bevölkerung von vor Ort soll aktiv am Geschehen eines Biosphärenreservates teilhaben. Außerdem, Sie haben die Karte vorhin gesehen mit dem Weltnetzwerk der Biosphärenreservate, dienen die einzelnen Städten zum Austausch und Wissenstransfer, wie man ein Gebiet nachhaltig bewirtschaften bzw. managen und die Natur schützen kann. Jetzt lade ich Sie ein auf eine kleine Reise um die Welt. Ich will ein paar konkrete Beispiele zeigen, einfach einzelne Facetten von Biosphärenreservaten. Ich fange mit dem Artenschutz an und Sie haben vielleicht auch schon mal vom Przewalski-Pferd gehört. Ein Wildpferd, was vom Menschen eigentlich nie domestiziert worden ist. lebte ursprünglich in den zentralasiatischen Steppen, aber nach dem Zweiten Weltkrieg gab es genau noch 12 fortpflanzungsfähige Przewalski-Pferde. Die wurden überwiegend in Zoos oder in Freigehegen gehalten und zum Glück dann so ab den 70er Jahren wurden dann große Auswilderungsprogramme gestartet und dazu boten sich 2 Biosphärenreservate an, einmal das Hotobács-Biosphärenreservat in Ungarn und zum Zweiten das Hüsten-Nuhu-Biosphärenreservat in der Mongolei. Sie sehen auf diesem Bild, dass zumindest im Jahre 2014 in Ungarn schon wieder 255 freilebende Pferde lebten und in der Mongolei sogar 311. Hoffen wir, dass es heute noch ein paar mehr sind. Ich bleibe beim Artenschutz, weil das auch wichtig ist, vor allem für die Kernzone von den Biosphärenreservaten. Hier das Beispiel des Kaffa-Biosphärenreservates in Äthiopien. Kaffa, der Name kommt nicht von ganz ungefähr. Der Kaffee, den wir morgens trinken, zumindest ich, kommt eigentlich alles ursprünglich aus dem Hochland von Äthiopien. Weltweit, der Kaffee, der heute angebaut wird, hat sein Ursprungsgebiet im Hochland von Äthiopien. Und das Interessante ist, dass in diesem Hochland von Äthiopien weiterhin wilde Kaffeevarietäten wachsen. Das ist insofern wichtig, falls die Coffea Arabica Varietät, also das ist das, was man meistens zum Kaffee morgens zum Frühstück trinkt, wenn die jetzt von irgendwelchen Krankheiten oder Parasiten befallen würden, dann könnten die rückgekreuzt werden mit wilden Varietäten aus dem Hochland von Äthiopien. Das Kaffa-Biosphärenreservat ist also eine richtige Genressource, nicht nur bedeutungsvoll für Äthiopien, sondern eigentlich für den Kaffeekonsum weltweit. Aber Artenschutz muss nicht unbedingt nur in der Kernzone stattfinden. Der Artenschutz kann auch in der Entwicklungszone stattfinden. Und jetzt komme ich zurück auf meinen geliebten Schwarzwald als Biosphärenreservat in Deutschland. Dort gibt es nämlich das Hinterwälder Rind. Das Hinterwälder Rind ist eine der bedrohten einheimischen Nutztierrassen, aber eben eine bedrohte Nutztierrasse, weil es gar nicht mehr viele gibt. Das Hinterwälder Rind ist relativ klein, kurzstämmig, kann dadurch extrem gut auf den steilen Hängen im Schwarzwald weiden. Die größeren Friesen oder Friesenkühe würden vielleicht die Hänge runterkullern. Aber das kleinere Hinterwälder Rind ist wirklich fantastisch angepasst an die Steillagen im Schwarzwald und es hat einen längeren Darm. Mit dem längeren Darm kann es auch verholzende Gewächse noch verdauen und ist dadurch natürlich ein fantastischer Futterverwerter, die andere Rinder praktisch gar nicht mehr nutzen könnten. Ja, ich komme zur nächsten Zone, der Pufferzone, Bufferzone oder Pflegezone. Und hier nehme ich ein Beispiel vom Fundy Biosphärenreservat in Kanada, wo vor allem Korridore geschaffen werden, hier von den Schutzgebieten, also der Kernzone, Korridore geschaffen werden, die vor allem dann mit klimaresistenten Baumarten im Zeichen des Klimawandels bestockt werden. Also auch wenn der amerikanische Präsident Donald Trump behauptet, der Klimawandel sei eine Erfindung der Chinesen, um die amerikanische Wirtschaft zu schädigen, dann liegt er leider Gottes halt wirklich falsch. Der Klimawandel findet statt. Wir hatten jetzt im Mai in Deutschland zumindest den heißesten Mai seit 130 Jahren, also praktisch seit Beginn der Klimadatenerfassung. Ja, also hier eben ein Beispiel der angewandten Forschung. Wie kann ich klimaresistente Baumarten in meinem Gebiet sinnvoll einführen, die wiederum dazu dienen, für das Großwild größere Korridore und damit größere Habitate zu schaffen? Entwicklungszone. Jetzt komme ich ein bisschen in die Wirtschaft hinein. Ich komme hier zum Dana-Biosphärenreservat in Jordanien. Das Gebiet im Dana-Biosphärenreservat, das liegt auf der Hochfläche von Jordanien und dann kurz vor dem Steilabfall zum Toten Meer. und wurde traditionell immer genutzt von den Beduinen. Also Beduinen, wie Sie wissen, sind nomadische bzw. semi-nomadische Bevölkerungsgruppen. Und als einige der Gebiete als Naturschutzgebiete ausgewiesen wurden, mussten natürlich alternative Einkommensmöglichkeiten für die Beduinen geschaffen werden. Und da gab es mehrere Ansätze, die sehr, sehr gut funktionieren. Zum einen wurde hier von der jordanischen Royal Society for the Conservation of Nature diese Eco-Lodge, wie sie heißt, Finan Eco-Lodge, gebaut, aus rein lokalem Baumaterial. Diese Eco-Lodge wird nur von den oder ausschließlich nur von den Beduinen betrieben, sodass sie da wirklich Arbeitsplätze schaffen. Abends erzählen sie Geschichten, so ein bisschen am Lagerfeuer, Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Und tagsüber sind sie natürlich Führer, um die Besucher in die Naturschutzgebiete zu führen. Und außerdem wurde natürlich auch an die Frauen gedacht, die Beduinenfrauen. Es wird sehr viel Oliven angebaut, Olivenbäume, Bio-Oliven übrigens, die dann zur Seife verarbeitet werden durch Frauenkooperativen und dann hochpreisig vermarktet werden, nicht nur in Jordanien, sondern auch exportiert werden. Aber Entwicklung ist natürlich nicht nur was für Entwicklungsländer, sondern auch für Europa. Und deswegen hier ein Beispiel aus Deutschland. Das sind die beiden Biosphärenreservate Flusslandschaft Elbe und Schalsee-Biosphärenreservat im Norden Deutschlands. Diese Biosphärenreservate haben sogenannte Partnerbetriebe zertifiziert, die direkt mit dem Biosphärenreservat zusammenarbeiten. Partnerbetriebe können sein Hotels, Gastronomiebetriebe, Handwerksbetriebe oder Produktionsbetriebe, wie hier beispielsweise die Firma Völkel, die biologisch dynamische Säfte produziert, eigentlich ein sehr großer Player in Deutschland. Ich glaube, es gibt auch Säfte außerhalb von Deutschland. Das sind also Partnerbetriebe, die vom Biosphärenreservat zertifiziert sind. Da gibt es einen richtigen Selektionsprozess, die aber auch wiederum Werbung machen für das Biosphärenreservat und die alle im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit, aber auch der sozialen Nachhaltigkeit operieren. Die soziale Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiger Faktor neben der ökologischen Nachhaltigkeit. Und noch ein Beispiel aus der Schweiz. Hier habe ich überschrieben Wachstumsimpulse für eine Armutsregion, nämlich das Entlebuch Biosphärenreservat in der Schweiz. Armutsregion und Schweiz. Die Schweiz ist natürlich ein sehr reiches Land, ähnlich wie Luxemburg. Gibt es da eigentlich auch Armutsregionen? Ja, in jedem Land gibt es natürlich auch strukturschwächere Gebiete. Und eines dieser Gebiete ist das Entlebuch, südlich von Luzern gelegen. Und da hat sich die Regierung in Bern gesagt, wir möchten bewusst Wachstumsimpulse schaffen, damit diese Region aufgewertet wird, indem wir ein Biosphärenreservat einrichten. Ich wurde dann auch eingeladen, da mal einen Vortrag zu halten, was sind Biosphärenreservate? Und die erste Reaktion, die sehr typisch übrigens ist, war, nein, wir Bauern, wir wollen kein Biosphärenreservat. Wir bewirtschaften diese Gegend schon seit Generationen. Wir lassen uns doch von oben nichts vorschreiben. Und ich dachte, um Himmels Willen, also das wird eine schwierige Geburt werden. Aber die gleichen Bauern, die damals gegen das Biosphärenreservat waren, haben eine 180-Kehrtwendung gemacht und sind heute die besten Verfechter des Biosphärenreservates. Warum? Das Biosphärenreservat hat es geschafft, die lokal typischen Produkte zu zertifizieren. Sie sehen hier das Logo, echt Entlebuch, das Beste der Region, UNESCO-Biosphäre. Wie zum Beispiel Schinken- oder Käseprodukte oder Milchprodukte. Und durch diese Zertifizierung konnten die Bauern einen erheblichen Mehrwert an Einkommen erzielen, sodass sie heute wirklich wesentlich besser dastehen als noch vor Beginn des Biosphärenreservates. Das war auch ganz interessant, weil die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich diesen Prozess begleitet hat. Die haben auch eine Studie gemacht, was ist eigentlich der Mehrwert von so einem Biosphärenreservat? Mit anderen Worten, was bringt es finanziell? Und das Ergebnis der Studie war, dass mit der Anerkennung des Biosphärenreservates durch die UNESCO ein jährlicher Mehrwert von 2,4 Millionen Schweizer Franken pro Jahr erzielt wurde für diese Region. 2,4 Millionen, das ist so in etwa wie der Euro, also man hat so da ein bisschen die Größenrelation. Es hat also wirklich auch finanziell was gebracht und belegt durch eine Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Abfallrecycling ist auch ein wichtiger Punkt in vielen Biosphärenreservaten. Hier das Aya-Biosphärenreservat in Japan, was übrigens die erste Gemeinde Japans war, die überhaupt Abfallrecycling eingeführt hat und auch den Ökolandbau. Aber, deswegen zeige ich das Bild eigentlich gar nicht, sondern weil in diesem Biosphärenreservat auch Waldtherapie praktiziert wird. Vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, der japanische Ausdruck dafür ist Shinrin-yoku, Waldbaden. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, in Japan, übrigens auch in Südkorea mit Seoul, haben wir diese riesigen Metropolen, Tokio, Yokohama, Seoul etc., wo der Mensch komplett dissoziiert ist von der Natur. In dieses Biosphärenreservat können also die Menschen gehen, um sich mit den Kräften der Natur sozusagen zu revitalisieren, zu ressourcen. Und das findet sehr hohen Anklang und mittlerweile übrigens schwappt diese Welle auch ein bisschen nach Europa rüber. Zumindest in Deutschland gibt es im Norden Deutschlands jetzt auch so ein Waldtherapiegebiet. Also ich finde es ganz interessant, dass Biosphärenreservate auch zu therapeutischen Zwecken genutzt werden können. Ja, in allen drei Zonen gibt es auch die Umweltbildung, die ich anfangs kurz erwähnt habe, oder Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und das ist das grenzüberschreitende Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, also Deutschland-Frankreich. Hier im Norden der deutsche Teil, der Pfälzerwald. Im Süden die Bouches du Nord als Biosphärenreservat. Und das ist von der UNESCO als ein einheitliches Biosphärenreservat anerkannt auf Antrag der beiden Staaten, nämlich Deutschland und Frankreich. Hier ist das Besucherzentrum auf diesem Bild von diesem Biosphärenreservat. Sie sehen die Solarpaneele auf dem Dach, das heißt, das Besucherzentrum ist autark in seiner Energieversorgung. Es gibt aber auch in diesem Besucherzentrum sehr viele Schautafeln, um die Natur und die Kultur der Gegend zu erfahren. Hier zum Beispiel eine Klangkarte des Biosphärenreservates. Man kann hier auf verschiedene Knöpfe drücken, dann hört man die Geräusche des Waldes oder auch des Feldes oder sogar der Siedlungen, um das zu differenzieren. Und im Biosphärenreservat im Pfälzerwald wurde auch der erste Baumkronen- oder Wipfelpfad Deutschlands eingeführt, sodass man also nicht nur die Bäume von unten anschauen kann, sondern mal wirklich in Höhe der Baumkronen sich die Bäume mal wirklich näher bringen kann. Ein ganz pfiffiges Beispiel finde ich das Beispiel aus Kanada mit dem Mount Arrowsmith Biosphere Reserve. Die haben nämlich ihre eigene Währung eingeführt, die Community Dollars. Sie sehen hier die Währung 1 Dollar, 5 Dollar, 20 Dollar. Hier steht auch Mount Arrowsmith Biosphere Reserve. Und der Clou von dem Ganzen ist, dass mehr Geld ins Land fließt, als rausfließt, also in das Gebiet. Das heißt, Besucher, die in das Biosphärenreservat reisen, können ihre kanadischen Dollar 1:1 gegen diese Community-Dollars eintauschen und damit alle Rechnungen im Biosphärenreservat bezahlen, sei es Hotelübernachtung oder im Restaurant oder Einkauf im Supermarkt oder bei der Tankstelle und so weiter. Und wenn Sie rausfahren aus dem Biosphärenreservat, können Sie natürlich diese Community-Dollars wieder 1:1 in kanadische Dollar zurücktauschen. Aber das Denken dahinter war, und das hat sich auch wirklich als erfolgreich herausgestellt, nicht alle tauschen ihre Dollars zurück, sondern sagen ihren Freunden, schaut her, in Kanada gibt es noch eine andere Währung, hier habe ich den Beweis, 1 Dollar, 5 Dollar, 20 Dollar und so weiter. Es gibt eine Parallelwährung in Kanada. Das heißt, mehr Geld verbleibt im Biosphärenreservat, als wieder herausfließt. Und das ist keine Piratenwährung. Die kanadische Regierung hat das Projekt unterstützt. Vor einigen Jahren hat die kanadische Regierung experimentiert mit neuen Geldscheinen, die ein bisschen stärker plastifiziert sind, sodass die kanadische Regierung nicht ständig neue Geldscheine nachdrucken muss, und hat für dieses Projekt, für das Biosphärenreservat, dann das Papier zur Verfügung gestellt, um Pilot zu testen, ob dieses neue Papier sich auch wirklich eignet. Also es ist ein ganz interessanter Fall. Ja, hier noch ein Beispiel aus meiner auch zurzeit laufenden Arbeit. Das Malediven-Biosphärenreservat, was zurzeit in der Planung ist. Sie kennen vielleicht die Malediven, entweder waren Sie schon da selber oder haben Poster gesehen in Reisebüros, ein wunderschönes Urlaubsland, was sich über rund 1000 Kilometer von Süd nach Nord erstreckt, mit fast 1200 Inseln, insgesamt 26 Atollen. Und eines dieser Atolle, das Bar-Atoll, wurde 2011 von der UNESCO als Biosphärenreservat anerkannt. Hier sehen Sie auch das Willkommensschild am Flughafen vom Bar-Atoll. Welcome Bar-Atoll, UNESCO Biosphere Reserve. Jedenfalls war dieses Bar-Atoll-Biosphärenreservat so erfolgreich, dass der vorherige Präsident der Malediven gesagt hat, wir wollen dieses Konzept auf das gesamte Land ausweisen. Und das wäre das erste Mal in der Geschichte, dass nicht nur eine Region eines Landes, sondern ein gesamtes Land von der UNESCO als Biosphärenreservat anerkannt wird. Wir sind noch nicht ganz da, aber es entsteht. Hier einfach ein paar Bilder, wie es da auf den Malediven so aussieht. Es ist wirklich ein wunderschönes, ja, es ist furchtbar. Hier in diesem Häuschen musste ich dann ab und zu wohnen. Was mich an dem Projekt auch interessiert hat, war, dass vor allem diese Touristenressorts ganz stark hinter der Idee des Biosphärenreservates stehen. Warum? Die sagen sich nämlich, wenn wir unsere natürlichen Ressourcen, unsere Naturschätze, vor allem die marine Fauna zerstören, kommen die Touristen nicht mehr. Wir müssen also etwas machen, was dem Schutz der Natur dient, aber gleichzeitig natürlich auch der nachhaltigen Entwicklung. Und durch die Anerkennung des Landes als Biosphärenreservat der UNESCO steigt natürlich auch der Bekanntheitsgrad. Aber ich fand es interessant, dass der private Sektor ganz stark dahinter steht, die Natur weiterhin und vor allem langfristig zu schützen. Das hat man ja nicht immer. Zurzeit sind wir auch dabei, einen Sanierungsplan für dieses Gebiet zu machen. Hier eines der Atolle, hier mit den Kernzonen, den grün gezeichneten Gebieten, den Pufferzonen, und der Rest des Gebietes dann natürlich die Entwicklungs- oder Übergangszonen des Landes. Wir sind noch nicht ganz da, aber es entsteht langsam. Biosphärenreservate eignen sich auch sehr gut für die internationale Entwicklungszusammenarbeit. Das ist vielleicht auch ein Faktor, der für Luxemburg interessant werden könnte. Deutschland zum Beispiel fördert in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit sehr viele Biosphärenreservate weltweit, also hilft bei der Ausarbeitung der Nominierungsdossiers. Und 2011 kam diese Publikation vom Deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, diese Publikation heraus, Biosphärenreservate, Modellregion für ein ökologisches Wirtschaften. Das sieht also Deutschland auch in der Entwicklungszusammenarbeit als Chance, mit den Entwicklungsländern zusammenzuarbeiten, Schutz der Natur, aber auch nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. So, und jetzt komme ich zum letzten Teil meines Vortrages, nämlich Luxemburg-Südregion als Biosphärenreservat. Das ist zurzeit angedacht. Wir sind auch noch nicht da. Aber es gibt Überlegungen, auch in Luxemburg ein Biosphärenreservat zu errichten und speziell in der Südregion, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Und ich hatte, wie Simon Becker vorhin schon erwähnt hat, letztes Jahr hatte ich die Gelegenheit, das Gebiet schon zu bereisen, so eine Art erste Erkundungstour. Und meines Erachtens sind sehr viele Voraussetzungen in der Tat schon gegeben, die das Gebiet als Biosphärenreservat ausweisen könnten. Nämlich, es gibt 6 Reserve Naturelle, also 6 Naturschutzgebiete, die könnten zu den Kernzonen werden. Es gibt Pufferzonen als Natura 2000 Gebiete, das ist eine Nomenklatur von der Europäischen Union. Aber insgesamt ist natürlich auch das Gebiet ein Naherholungsraum oder überhaupt Erholungsraum für die Gemeinden im Süden, wie natürlich auch für Luxemburg insgesamt. Und es hat beträchtliches touristisches Potenzial. Ein kultur- und wirtschaftshistorisches Industrieerbe. Sie kennen wahrscheinlich diese aufgelassenen Industriegebiete, die heute auch zum Teil von der Universität genutzt werden. Und damit werden natürlich auch Forschungs- und Bildungseinrichtungen schon gestellt, die dem Biosphärenreservat zugutekommen würden. Und es gibt Umweltbildung. Ich konnte das Besucherzentrum Elagrand besuchen, was wirklich schon sehr viel macht, um den Menschen Kultur und Natur näher zu bringen. Das ist hier ein erster oder vielleicht zweiter, aber auf jeden Fall noch kein vollständiger und letztendlicher Zonierungsplan für die Südregion. Diese roten Gebiete könnten die Kernzonen werden. Diese gelben Gebiete, die Pufferzonen oder Pflegezonen und das insgesamte Gebiet dann natürlich die Entwicklungszone oder Transition Area des gesamten Biosphärenreservates. Was ich nur kurz vorhin anklingen ließ, war, dass es auch grenzüberschreitende Biosphärenreservate gibt. Ich nannte das Beispiel Deutschland-Frankreich, Pfälzerwald, Nordvogesen. Insgesamt gibt es weltweit über 20 grenzüberschreitende Biosphärenreservate, binationale, die ich hier in blau eingezeichnet habe, oder sogar trinationale Biosphärenreservate, die praktisch 3 Länder umfassen oder die Territorien von 3 Ländern umfassen. Und das wäre auch eine Chance für die Südregion. Hier nochmal das Beispiel mit dem deutschen und französischen grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Beide Gebiete haben sich auf ein gemeinsames Marketing geeinigt, wie man das touristische Potenzial der Region weiterentwickeln kann, zum Beispiel durch Ausweisung von grenzüberschreitenden Wanderwegen, Hinweisen auf Beherbergungsmöglichkeiten, also Hotels, beiderseits der Grenze, welche sind die Sehenswürdigkeiten, wo finden Bauernmärkte statt. Also wirklich ein deutsch-französisches Kooperationsgebiet, wo die gesamte Region sozusagen touristisch und wirtschaftlich in Wert gesetzt wird. Ich will zum Schluss noch einfach ein paar mögliche Kooperationspartner ansprechen, die eventuell für die Südregion hier in Luxemburg auch in Frage kommen könnten. Man muss dann natürlich möglichst immer Partner suchen, die ähnlich strukturiert sind. Eine Möglichkeit wäre, im Sachsen, in Deutschland, also im Bundesland Sachsen, das Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft Biosphärenreservat, was auch einen ganz ähnlichen Strukturwandel durchgemacht hat und immer noch durchmacht, wie vielleicht auch die Südregion hier in Luxemburg, mit Braunkohleabbaugebieten, die dann aber rekultiviert worden sind, zumindest zum Teil, noch nicht alle, aber viele, und dadurch einen Wandel durchgemacht haben von einer Bergbaulandschaft zu einer Kulturlandschaft. Oder das Biosphärenreservat Bliesgau im Saarland, das ist ja räumlich gesehen gar nicht weit weg von hier, was auch in räumlicher Nachbarschaft zur saarländischen Industrieregion gelegen ist. Und auch diese Biosphärenreservate bzw. die Leiter dieser Biosphärenreservate könnten gern auch Hilfestellung geben, sofern das natürlich von Luxemburg gewünscht wird.